Guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Und vielen Dank für den Lobpreis und dass er am Schluss noch eins von meinen Lieblingslieder gesungen hat. Wie kraftvoll ist der Inhalt und wie kraftvoll auch Melodie. Ich bin in der Vorbereitung für die heutige Predigt einen sehr kurvenreichen Weg gegangen in Bezug auf das Thema. Vielleicht hat es jemand gemerkt, es ist immer ein bisschen anders veröffentlicht worden in den Medien. Je nach Stand von meinen Vorbereitungen. Wir liefern ja Daten und auch Predigtthemen ja an verschiedene Orte her, an die Deinger Anzeiger, an die Schaffhauser Nachrichten, dann die Homepage, dann auch der Predigtflyer. Aber jetzt stimmt's überein. Der Predigtflyer und auch PowerPoint-Folie, das soll jetzt gelten. Ich bin gelandet bei diesem kurvenreichen Weg bei der Vorbereitung. Manchmal ist es halt einfach so. Ein Gedanke hat man, plötzlich kommt man aus dem Gedanken zu einem anderen. Und es sind zwei Themen, die ich heute Morgen gerne mit euch möchte teilen, die schon lange auf dem Herzen sind. Das erste Thema, die stabile Grundlage der Freude mit Philippa 4 und vom Segen vom Bitten, Jakobus 4. Ja, das stimmt, bei mir ist es falsch. Jakobus 4 und die beiden Themen, die sind ja ganz eng miteinander verknüpft. Und zudem ist unser Oberthema in der Gemeinde diesem Jahr immer noch einer von unseren, nicht von unseren, sondern von den Kernauftrag, wo die Bibel der Gemeinde gibt, nämlich Anbetung. Und wenn es heute Morgen auch ums Bitten geht, soll das eine Ergänzung sein, auch so unserer Predigserie Freude haben am Gebet. Und jetzt möchte ich gerne mit euch die beiden Texte lesen. Zuerst Philippa 4, Vers 4 bis 7. Philippa 4, ab Vers 4. Wir haben schon gehört, der erste Vers in der Einleitung. Freut euch, was immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Im Griechischen sind eigentlich nur vier Wörter, da heißt es, der Herr ist nahe. Das ist zeitlich und räumlich gemeint. Die Übersetzung im Deutschen wird schon ein bisschen einschränken. Der Herr ist nahe. Und in Vers 6, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen. Was ist Flehen? Das ist wahrscheinlich die intensivere Form von Bitten, Flehen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und dann noch gerade der zweite Text, ist ein kurzer Text, den müsst ihr nicht unbedingt nachschlagen. Ich zeige noch auch auf der Folie. Jakobus 4. Ab Vers 2b bis 3. Das heißt, ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet. Jetzt wird das üble Bitten noch erklärt. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Soweit die beiden Bibeltexte. Ich fange mit dem ersten Thema an, die stabile Grundlage der Freude. Und lese nochmal Vers 4 von Philippa 4. Und ihr seht es da vorne ja auch. Freut euch, was immer auch geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und ihr seht, ich habe etwas hineingeschrieben. Im Griechischen sind nur zwei Wörter, was im Deutschen in dieser neuen Übersetzung jetzt fünf sind, das ist richtig übersetzt. Und trotzdem gefällt es mir noch im Griechisch, da heisst, freut euch darüber, dass ihr en Kyria, das heisst, übersetzt in Christus oder im Herrn seid. Und in der neuen Übersetzung sagen nochmal, ist nicht falsch und doch sehe ich einen Unterschied drin. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Es ist das Gleiche und doch ist es nicht das Gleiche. Man kann verbunden sein und nebeneinander stehen. Ich möchte das versuchen, ein bisschen bildlich darzustellen. Seht man, was das ist oder soll sein? Das ist eine Person. Und da soll die zweite Person sein, die neben der anderen steht. Und da kann man aufs Engste miteinander verbunden sein. Zum Beispiel, wenn wir geheiratet sind. Da sind wir eng verbunden miteinander. Aber wir stehen nebeneinander. Und das Schöne ist ja, wenn man lang geheiratet ist, dann ist die Verbundenheit immer enger und tiefer. Aber auch wenn wir lang geheiratet sind, wir sind jetzt 25 Jahre das Jahr, ich bin nie in meiner Frau oder sie in mir, sondern die Verbundenheit, die bleibt nebeneinander. Das heisst, die ist immer irgendwo begrenzt, auch wenn wir vieles miteinander schon erlebt haben und tiefer zusammengewachsen sind. Aber ich kann mich nie ganz in meine Frau hineindenken und sie auch nicht in mich hinein. Und darum gibt es auch in unserer Ehe manchmal zwischen ihnen mal ein Donnerwetter. Oder dass meine Frau sagt, Monika, Matthias, jetzt verstehe ich dich einfach nicht. Obwohl wir lange darüber geredet haben. Und mir geht es gleich. Ich denke manchmal, also ich kann das nicht ganz ergründen, warum meine Frau so tickt. Das bleibt so. Wir können tief verbunden sein. Versteht ihr, was ich meine? Weil wir bleiben nebeneinander. Wir sind nebeneinander verbunden. Männer können nie Frauen ganz verstehen. Wenn es Männer gibt, die sagen, sie können das, dann muss ich euch sagen, dann kommen wir da nicht raus. Und umgekehrt, das ist nie in der ganzen Tiefe. Und jetzt steht da etwas anderes im Griechischen, darum der Unterschied. Freut euch darüber, dass ihr nicht nur einfach mit dem Herrn verbunden seid, sondern dass ihr in Christus sei. Das ist etwas anderes. Das ist noch viel tiefere Verbindung, die in einer Ehe, in der besten Ehe gar nicht möglich ist. Das ist nicht ein Nebeneinander, wenn ich vorher gezeichnet habe, sondern was heisst in Christus? Das heisst, da ist Christus und wo bin ich? Ich bin eben in ihm. Da bin ich und da ist Christus. Er in mir und ich in ihm. Das ist die grösste und engste Verbindung, die es überhaupt gibt. Wir haben ja schon mehrmals auch in den Predigten darüber geredet. Ich weiss es. Aber ich werde nicht aufhören, immer wieder darüber zu reden. Wisst ihr warum? Weil das ist eines der grössten Geheimnisse, die es gibt im Evangelium. Wenn man das einmal entdeckt hat, oder ein bisschen geschmückt hat, was das heisst, ich darf in Christus sein. Ich in ihm und er in mir. Dann haben wir, glaube ich, nicht das Wesentlichste, wenn nicht das Wichtigste vom Evangelium begriffen. Der Apostel Paulus sagt darum, das ist die stabilste Grundlage von tiefer Freude. Freut euch, dass ihr mit ihm verbunden seid. Freut euch, dass ihr in Christus seid. Und das ist möglich. Und dann können wir eben Freude haben. Auch wenn die Fetzen um uns herumfliegen, dann können wir Freude haben. Auch in Situationen, oder die Freude bleibt, dann stürmt in uns und um uns herum. Und darum heisst da, freut euch, was immer auch geschieht. Ich möchte das nochmal ein bisschen entfalten, Gedanken mit einem Beispiel. Wir haben ja am vorletzten Freitag, haben wir ja dürfen, einen Männerabend haben miteinander, mit den Männern. Und da haben wir unter anderem zwei Referenten eingeladen und einer von denen, der Mann kommt jetzt vielleicht wieder in den Gedanken, das war ein Architekt gewesen. Ich kenne den schon lange, was mir bei ihm immer wieder auffällt, ist einfach seine Ausstrahlung, die Ruhe, die er ausstrahlt, die Bescheidenheit auch, obwohl er ja sehr ein erfolgreicher Architekt ist. Seit Anfang, der hat ja nach seiner Ausbildung gerade das Architekturbüro aufgetan. Der könnte das Personal aufstocken in seiner Firma, macht es bewusst nicht, weil er eben auch Zeit will haben für das Reich Gottes. Und er hat in seinem Kurzreferat gesagt, wir Christen, ich habe nochmal nachgefragt, dass ich es richtig sage, er hat gesagt, wir Christen haben ein grosses Privileg. Er hat gesagt, weiter, viele Menschen, die machen ihren Selbstwert ausschließlich davon abhängig, von ihrem Erfolg im Beruf. Machen ihren Selbstwert ausschließlich davon abhängig, was sie erreichen in der Freizeit, vielleicht im Sport. Ihr Selbstwert abhängig, wie es ihnen gesundheitlich geht. Oder wie die Ferien gewesen sind. Wie das Wetter war. Und er hat gesagt, der Tobias und wir Christen dürfen das grosse Privileg haben, dass unser Selbstwert viel stabilere Grundlage hat. Nämlich die Grundlage, uns ist die Schuld vergeben durch Christus. Gott ist mit uns zufrieden. Nicht, weil wir so gut sind, sondern durch Christus. Und auch wenn wir nicht immer auf der Sonnenseite stehen im Leben, dürfen wir eine grossartige Zukunftsaussicht haben durch Christus. Mit anderen Worten, unser Selbstwert oder unsere Lebensfreude als Christ ist nicht primär abhängig von unseren Leistungen, von unserem Erfolg oder auch von äußeren Umständen. Obwohl natürlich äußere Umstände immer auch einen Einfluss haben auf unsere Befindlichkeit. Wir sind ja immer noch Menschen und bleiben Menschen. Aber unser Selbstwert und unsere Lebensfreude ist primär darin begründet, wer Jesus für uns ist und was er für uns da hat und was er noch für uns tun wird. Vielleicht mögt ihr euch noch erinnern, die Männer, die dabei waren, der hat gesagt, darum dürfen wir eigentlich in unserem Leben mit Jesus auf einer Ehrenrunde sein. Weil nicht mehr unsere Leistung zählt. Sondern das zählt, wo wir dürfen in Christus Jesus sein. Das ist die stabile Grundlage von tiefer Freude. Und mit ihm sind wir auch besser ausgerüstet, um die Wellen, die Höhen und Tiefen vom Leben, wo wir alle erleben oder dazu gehören, besser bewältigen können. Darum, ich lese es nochmal. Freut euch, was immer auch geschieht. Freut euch darüber, dass ihr in Christus oder im Herrn seid. Und nochmals sage ich euch, freut euch. Vielleicht habt ihr das schon entdeckt, im Predigtflyer habe ich dazu noch eine Frage versucht zu formulieren, die vielleicht hilfreich sein kann, wenn man sich selber in diesem Thema reflektiert. Und man überlegt, warum muss ich manchmal so stark reagieren, negative reagieren in gewissen Situationen. Innerlich oder äußerlich. Könnte das einen Zusammenhang haben mit meinem Selbstwert? Dass ich mich manchmal bei gewissen Situationen so aufregen muss? Ich sage ganz offen, ich habe mir vor Jahren das erste Mal die Frage gestellt, warum reagiere ich so heftig in gewissen Situationen, negativ heftig? Und habe gemerkt, dass ich mit dieser Sache meinen Selbstwert definiere. Und darum, wenn der angegriffen wird, muss ich auch heftig reagieren. Ich möchte euch Mut machen, es ist hilfreich, die Frage zu stellen, vielleicht im Hauskreis oder persönlich, so wie sie unter Punkt 1 formuliert ist. Und dann auch die Frage, wie kann ich auf der anderen Seite meinen Selbstwert in Christus festigen? Es gibt noch ein paar Bibelstellen dazu und es gibt natürlich noch viel mehr. Dass wir das dürfen einüben, uns darüber freuen, unabhängig von den Umständen, dass wir dürfen in Christus sein. Er in mir und ich in ihm. In dem Heftchen, wo einige, glaube ich, auch lesen, jetzt 30 Tage Gebet für die islamische Welt, jetzt während dem Ramadan, ist dazu eine ganz eindrückliche Geschichte drin, am 13. Juni. Am 8. Tag vom Ramadan ist eine Geschichte drin von einer 23-jährigen ägyptischen Frau, die durch Moslem zum Glauben an Jesus gekommen ist. Und als sie das ihrer Mutter erzählt hat, hat die Mutter sie mit dem Tod bedroht. Sie hat also müssen flüchten. Sie ist dann geflüchtet und hat im Hotel Arbeit gefunden. Und der Chef von dem Hotel hat er ein Ultimatum gestellt, entweder leistest du mir sexuelle Gefälligkeiten oder ich mache das öffentlich, dass du bekehrt bist zum Christentum. Sie hat wieder müssen flüchten, ist in der Polizei gefangen geraten. Und jetzt lese ich euch wörtlich von Tag 8, 13. Juni, was die Frau weiter gesagt hat. Es heisst da weiter, einer Mitarbeiterin ließ diese junge Frau, die für ihren Glauben so teuer bezahlt hat, begeistert die Worte von Jesus. Nämlich die, nehmt euch in Acht vor den Menschen, sie werden euch vor Gerichte bringen. Ihr werdet verhört werden, das hat sie erlebt vor der Polizei. Sollt ihr euch nicht sorgen, was ihr zu sagen habt, denn zur rechten Zeit wird Gott euch das rechte Wort geben. Sie ist dann einfach wieder freigekommen, ohne die Polizei wollte wissen, wer hat dich bekehrt zum Christentum. Und wenn du das sagst, bist du frei. Und sie hat erlebt, wie das Wort ihr geholfen hat, dass sie können so reden und trotzdem frei geworden ist und niemand hat müssen verraten. Amal lächelt. Er wusste es, ruft sie. Jesus wusste es, das genügt ihr. Jesus ist hier drin, nicht nebendran. Jesus ist hier drin, mit dem Finger auf ihr Herz zeigend. Er wird mich nie verlassen. Ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn ich so Geschichten höre oder das gelesen, das ist, ich bin beschämt. Ich bin wirklich beschämt. Eine Frau in so widrigen Umständen freut sich in Jesus. Auf der anderen Seite ist es auch Ermutigung pur, dass wir es auch so machen dürfen, wie es hier beschrieben ist. Vers 4. Freut euch, was immer auch geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und zwar nicht nebeneinander, sondern er in mir und ich in ihm. Und so möchte ich jetzt überwechseln zum zweiten Thema, zum Segen vom Bitten, immer im gleichen Text, das hängt ja alles aneinander. Denn die Freude an Jesus, die Freude in Christus wird vertieft, zeigt uns der Text, durchs Bitten. Ich lese nochmal Vers 6 und ihr seht es auch vorne auf der PowerPoint. Was heisst im Philipper 4, Vers 6, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Warum bitten wir eigentlich als Christen in unseren Gebeten immer wieder? Herr, ich bitte dich, Herr, mach, Herr, tu doch. Wenn wir bitten, zeigen wir unsere Abhängigkeit gegenüber Jesus. Wenn wir bitten, sagen wir, Jesus, wir glauben, du hast alle Macht im Himmel auf dieser Erde und du verfügst über alle Möglichkeiten. Darum kommen wir zu dir. Wenn wir bitten, sagen wir, Jesus, ich gebe all das an dich ab, was mir zu schwer ist, wo ich nicht drüber komme, wo ich nicht lösen kann, wo ich nicht im Griff habe. Und ich vertraue dir, dass du dich darum kümmerst, das, was ich dir jetzt mit Bitten übergeben habe. Also bitte ganz viel mit Vertrauen zu tun. Das ist ja im normalen Leben auch so. Man bittet von einem anderen Menschen doch nur etwas, wenn wir Vertrauen haben, dass die Person das auch macht, was man bittet. Ein einfaches Beispiel, wenn ich Probleme, ich bin nicht so handwerklich begabt. Vor allem nicht geübt. Begabt gehen vielleicht noch, das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber vor allem nicht so geübt. Und wenn ich ein grösseres Problem habe am Velo, das kommt ab und zu mal vor, dann gibt's einen in der Gemeinde da, der hat nur zwei Buchstaben, nennt man einen UP. Dann läute ich einem UP an. Warum läute ich ihm an? Ja, weil ich glaube, dass der es kann und macht. Ich könnte ja was anderes machen. Ich könnte ja über andere anrufen. Ich könnte zum Beispiel einen Bundesrat in die Buchhalter anrufen. Der kann vielleicht ebenso gut Velo flicken wie der UP. Aber warum läute ich dem nicht an? Wenn ich nicht glaube, dass er es macht, wenn ich ihm anrufen würde. Das ist auch naheliegend. Schon im Alltagsleben. Wir bitten nur die Leute um etwas, wo wir auch glauben und damit rechnen fest, dass wir es auch überkommen. Und jetzt haben wir da unseren Text, der vom Gleichen dreht ist. Wenn wir bitten, zeigen wir unsere Abhängigkeit von Jesus. Wir vertrauen ihm. Und trotzdem, wie oft habe ich mich schon ertappt in der Praxis, nachdem wir Bitte abgeschickt haben, versuchen wir oft selber krampfhaft das, was wir erbeten haben, zu bewerkstelligen. Wir versuchen, die Situationen zu verändern, mühsam. Wir versuchen, die Menschen zu verändern. Und sind irgendwann frustriert, dass es nicht gelingt. Und irgendwann kapitulieren wir und sagen ganz enttäuscht, ja, da hilft nur noch beten. Kennt ihr das? Ganz traurig, ja, da hilft nur noch beten. Kannst nichts mehr machen. Und wahrscheinlich wartet der lebendige Vater im Himmel drauf, bis wir endlich dort sind. So machen wir es oft. Wir bitten und nachher lassen wir ihn manchmal gar nicht her, dass er wirken kann. Wir funken dann die ganze Zeit rein. Und vielleicht muss er oft darum warten, bis wir mal so weit kommen und sagen, ja, ich mache nichts mehr. Da hilft nur noch beten. Wie viel Arbeit machen wir manchmal Gott mit unserer Haltung? Wir bitten und nachher lassen wir ihn gar nicht an die Sache her, sondern funken immer wieder rein. Aber das Geniale und das Ermutigen ist, wenn wir bitten, dürfen wir wirklich vertrauen, dass Gott an der Arbeit ist, dass er wirkt. Und darum heisst es in diesem Vers, ich habe es vorher bewusst rausgelassen, jetzt ist es drin, was ich rausgelassen habe im Vers 6, ich habe ihn vorher unvollständig gelesen. Jetzt ist er vollständig. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen, es darf ganz intensiv sein. Und jetzt kommt noch der Zusatz. Das versuche ich mit Rot, man sieht es nicht einzuschreiben. Und voll Dankbarkeit an Gott. Das heisst, wir bitten dürfen intensiv bitten und sagen ihm gleichzeitig, jetzt danken wir, dass du an der Arbeit bist. Dass du dich um die Sache kümmerst, um mich beschäftigt. So entlastend. Ich habe schon mal gesagt in einer Predigt, in unserer Predigtreihe über das Gebet, wenn man am Abend, mir hilft es so, am Abend ins Bett liegt. Manchmal ist man vielleicht noch leicht beschwert wegen irgendetwas, was eben nicht gelöst ist und nicht ganz so ist, wie man es hätte wollen. Und man kann ins Bett legen und kann sagen, Jesus, danke für den Tag. Und jetzt übergeben wir dir alles, was uns noch beschäftigt, was noch nicht gelöst ist, was noch nicht erledigt ist, was noch nicht ganz gerade ist. Danke, dass du dich weiter um die Sache kümmerst und Lösungen bewirkst, während wir jetzt friedlich können schlafen können. Amen. Also bei mir hat das bewirkt, dass ich schneller einschlafen kann, wenn ich so bete. Herr, ich kann jetzt nichts mehr machen, ich liege, ich kann nichts mehr ändern. Aber danke, du bist noch an der Arbeit. Du schaffst an Lösungen. Vom Segen des Bittens. Es ist interessant, in der Abschiedsrede hat Jesus die Jünger und auch uns mehrmals noch an ein Land besonders ermutigt zum Bitten. Das ist mir erst vor einigen Wochen aufgefallen, ich habe das ja schon mitgelesen, die Abschiedsrede. Mindestens 7 Mal in den Kapitel Johannes 14 bis 16 ermutigt Jesus zum Bitten. Und immer wieder in ähnlicher Art und Weise, in einer Stelle rausgeschrieben, wo ihr auf der Leinwand seht, wo Jesus sagt, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Was ihr bitten werdet in meinem Namen. Das heisst, wir dürfen in der Autorität von Jesus bitten. Wir müssen mal überlegen. Wir dürfen das so bitten, wie wenn Jesus selber der Vater würde bitten. So viel Autorität haben unsere Bitten als Kinder Gottes. Ist doch genial. Und so dürfen wir dir bitten, wie eine Tür öffnen, dass Gott Grosses tut. Aber auf der anderen Seite sollen unsere Bitten immer auch Bitten bleiben. Es gibt nämlich manchmal eine Tendenz, dass aus Bitten plötzlich Forderungen werden. Ich habe erlebt in meiner Jugend ganz eine tragische Geschichte in unserem Haus. Da ist eine Frau, in einer Bibelstunde oder in einem Hauskreis ist es mehr gekommen, wo seit längerer Zeit so ein krummes Buckeli hat, eine ältere Frau. Und da ist einmal einer in den Hauskreis gekommen, der dieser Frau befehlen oder befehlend bitten, dass sie jetzt aufrecht heimgehen soll. Wir sind schon im Bett gewesen, aber wir sind verwacht, weil der so geschrauen hat. Jetzt stand auf im Namen vom Herrn! Und die hat nicht aufstehen können. Das hat mich erschüttert. Bitte. bitten, wir dürfen bitten, wir dürfen sogar flehen, sollen flehen. Aber es soll immer ein Bitten bleiben und nicht ein Fordern. Wenn wir einfach anfangen, die Forderungen an Gott zu stellen, dann haben wir vergessen, wer Gott ist und wer wir sind. Das zeigt uns die Heilige Schrift klar. Gott ist souverän. Er kann tun, was er will. Er kann mehr tun, als man bittet. Und das macht er ja oft. Wir merken es manchmal gar nicht. Dass er viel mehr tut, als man im Bett hat. Aber er kann es auch anders machen. Und wenn er es anders macht, hat er seine Gründe. Wir haben uns ja schon damit beschäftigt in der Predigtreihe. Aber was wir immer ganz real erleben können, das zeigt uns unser Text. Und zwar egal, ob Gott reagiert auf unser Bitten, egal unabhängig, wie Gott reagiert auf unser Bitten, eins dürfen wir immer wieder erleben, nämlich, dass das Bitten zum inneren Frieden führt. Wie wir es hier gelesen haben. Im Vers 6 und 7, ich lese es nochmal. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Und jetzt kommt der nächste Vers, den ihr auf der Leinwand seht. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht. Weil Gott eben Gott ist und bleibt, können wir nie alles verstehen, was er tut oder nicht tut. Aber dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Und jetzt kommt es wieder in Christus. In Christus. Kinder können nie verstehen oder alles verstehen, was der Vater macht. Das ist im Geistlichen, im Irdischen so. Ich sage es nochmal. Kinder können nie alles verstehen, was der Vater macht. Aber Kinder dürfen geborgen sein, dürfen im Frieden sein vom Vater. Warum? Weil sie wissen, dass der Vater alles im Griff hat. Weil sie wissen, so wie es der Vater macht, ist es immer recht. Weil sie wissen, der Vater verpasst nie einen Termin. Was ist wichtiger? Ob wir alles verstehen, was Gott tut oder nicht tut? Oder ob wir den Frieden immer wieder neu erfahren dürfen, wo all unser Verstehen übersteigen tut? Was ist wichtiger? Doch viel wichtiger, der Frieden. Das ist gross. Das hat wieder das Gleiche wie der Freude. Das hängt eng zusammen. Frieden und Freude hängen zusammen. Ich lese den wunderbaren Vers nochmal. Dann, wenn wir gebetet haben, wenn wir gefleht haben, wenn wir gebetet haben, mit Dankbarkeit, dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, was der Hörig betrifft, über eure Gedanken wachen und in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr in Christus seid. Und so komme ich noch, ich habe da noch ein Zitat, das eigentlich noch schön zusammenfasst, wo ich darauf gestoßen bin, bei der Vorbereitung von der Joyce Meyer. Ich hoffe, wir sehen es alle. Wo heisst, Jesus, ich vertraue dir, bitte, hat mit Vertrauen zu tun. Wenn ich das Erbetene haben soll, gefällt mir auch gut formuliert, da ist noch etwas offen. Wenn es mir gut tut, wenn ich das soll haben, wirst du es mir zur rechten Zeit geben, das ist Vertrauen. Doch bis dahin werde ich glücklich sein, denn ich lebe ja für dich in dieser Welt. Das heisst, mein Selbstwert ist nicht abhängig, dass mir alle meine Wünsche erfüllt werden, sondern mein Selbstwert ist in Christus Jesus. Und jetzt komme ich noch zum letzten Punkt von heute Morgen, die höhere Ebene entdecken. Nämlich bitte mit der Reich Gottes Perspektive. Und dazu lese ich nochmal den Vers 3 aus Jakobus 4. Wo es heisst, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet. Weil das Erbetene dazu beitragen soll, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ich glaube, gerade wir im freien Westen, die uns an eine angenehme Nebenwirkung gewöhnt haben in den letzten Jahren, nämlich vom Evangelium, einen gewissen Wohlstand. Achtet euch einmal, wo das Christentum Fuss fassen oder einigermaßen Fuss fassen, ist überall Wohlstand daraus entstanden. Aber gerade wir, die im freien Westen sind da ganz besonders gefährdet, auch geistlich. Nämlich, dass all unser Bitten sich gerne fast nur noch um uns selber kreist, wie es der Jakobus da schreibt. So ein bisschen nach dem Motto, der Heiland ist da dazu da, dass es mir gut geht. Und manchmal kommt dazu eine komische Logik, dass man denkt, wenn es mir gut geht, dann ist der Heiland gut, und wenn es mir schlecht geht, dann ist der Heiland schlecht. Oft habe ich das auch in seelsorgerlichen Gesprächen erlebt, dass mir Leute sagen, ich bin so enttäuscht von Gott. Ja, warum? Ja, hat mein Gebet nicht erhört. Ja, wie hast du denn gebetet? Fast nur, wie es da steht, mit selbstsüchtigen Wünschen, dass es mir gut geht. Es gibt eine höhere Ebene vom Bitten, nämlich die Reich Gottes Perspektive. Eine kurze Geschichte, die sich erst kürzlich ereignet hat in Deutschland. Eine ältere Frau kommt wie ihr am Sonntagmorgen zum Gottesdienst auf dem Vorplatz, stürzt sie und durch den Sturz, oh weh, ist ihr Oberarm gebrochen. Sie hat gerade zwei Ärzte rum gehabt, die das sofort gemerkt haben. Sie ist ins Krankenhaus geliefert worden, aber noch auf dem Vorplatz sagt sie, ja, halt, in meiner Tasche hat es noch etwas, also ein Brief. Dort ist Kollekte drin. Schaut wenigstens, dass das noch als richtigen Ort herkommt. Und dann haben sie sie ins Spital gebracht. Und später ist sie im Spital besucht worden. Und was sagt sie im Spital? Sie sagt, mir ist es immer gut gegangen. Besonders wenn ich denke an einen Unfall. Ja, was ist da gut gegangen? Sie sagt, ich bin nie allein gewesen. Und auch im Unfall bin ich nicht allein gewesen. Und die Person, die sie besucht hat, fragen dann, ja, was ist mit dem Arm, der so schmerzt? Da sagt die ältere Dame, ja, auf den Arm, schmerzende Arm, tue ich nicht zu fest achten, sonst nimmt der sich noch zu wichtig. Ich hätte das so bewegt. Ich tue nicht zu fest darauf achten, sonst nimmt der Arm sich noch zu wichtig. Das Gegenteil vom sich immer um sich selber kreisen, auch beim Betten. Wenn wir in Christus sind und auch eng mit ihm leben, dann werden unsere Bitten nicht nur um uns selber drehen, sondern unsere Bitten werden gefüllt werden, auch mit dem, was das Reich Gottes betrifft. Ich zitiere nochmal die Abschiedsrede von Jesus, die uns ermutigt zum Bitten. Ich habe eine Stelle noch ausgelesen, die ich euch noch zeigen möchte auf der Folie, Johannes 15, Vers 7, wo eigentlich der gleiche Gedanke ist wie an dieser Stelle jetzt aus dem Jakobus 4. Noch ein anders formuliert, wo Jesus sagt, wieder der gleiche Gedanke, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten und es wird euch widerfahren. Und da merken wir, wie der Vers weitergeht, die Bitte sind, wenn wir in Christus bleiben, die sind prägt. Von dem in Christus sein, die sind prägt von der Perspektive Gottes. Wenn Jesus weiter sagt, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Das heisst, echte Jünger, die haben eine Reich Gottes Perspektive. Echte Jünger, die beten mit der Reich Gottes Perspektive. Nicht, weil sie unter Druck sind. Nicht, weil sie das tun müssen, sondern weil sie auf einen Geschmack gekommen sind. Und nicht mehr davon lassen wollen. Weil es ihnen Freude macht, wenn sie im Reich Gottes vorwärts geht. Weil es ihnen Freude macht, wenn sie der Gemeinde Gottes vorwärts geht. Sie bittet mit einer Reich Gottes Perspektive, weil es ihnen Freude macht, wenn für das Reich Gottes viel Frucht rauskommt. Das schenkt Gott immer wieder neu. Und das finden wir ja eigentlich auch in unser Vater, dieses Bitte. Unser Vater, dein Name werde geheiligt, Reich Gottes Perspektive. Dein Reich komme, Reich Gottes Perspektive. Dein Wille geschehe, so wie es im Himmel oben ist, auch auf dieser Erde. Und will ich auf dieser Erde lebe, auch in meinem Leben. Und nachher kommt das andere auch. Unser tägliches Brot, gib uns heute. Und darum strahlt die 23-jährige Christin in Ägypten, obwohl sie einen hohen Preis zahlt für ihren Glauben. Sie sagt, Jesus, gib mir die richtigen Worte, dass ich bei ihm bleiben kann. Dass ich bleiben auch in seinem Reich. Selbst wenn Umstände durch das widerwärtig geworden sind. Und das darf uns auch ermutigen. Bitte mit Recht Gottes Perspektive. Natürlich dürfen wir auch um die kleinen Sachen vom Alltag bitten. Und Jesus hat sogar gesagt, euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Er kümmert sich auch um die gleichen Sachen. Er weiß es schon. Und trotzdem dürfen wir bitte immer wieder neu, auch mit der Reich Gottes Perspektive. Und am nächsten Dienstag ist Gelegenheit wieder dazu, wo wir miteinander auch wollen bitten. Mit der Reich Gottes Perspektive. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Darf ich euch bitten, aufstehen dazu. Danke, Jesus, für das ganz große Geheimnis, das der Paulus formuliert, wo eine Realität geworden ist, dass wir in dir dürfen sein und du in uns. Und danke, dass wir uns darum immer wieder neu dürfen freuen, dass wir darum immer wieder neu dürfen Frieden haben, auch unabhängig von unseren äußeren Umständen. Danke, Jesus, dass wir in dir dürfen Anteil haben, deiner Erlösung. In dir dürfen Anteil haben an deiner Erlösungskraft. Auch Anteil haben am himmlischen Erb. Auch Anteil haben an der Nähe vom Vater. Und dass wir den Vater dürfen bitten in deinem Namen, in deiner Autorität, so wie du den Vater bittest. Und danke, dass du unsere schwachen Bitten Türen dürfen aufgehen für dein Wirken. Und Jesus, wir bitten dich auch, dass du uns hilfst, dass wir nicht einfach nur mit selbstsüchtigen Wünschen bittet und die im Zentrum haben, sondern dürfen immer wieder neu auch bitten mit deiner Perspektive. Und das werden wir jetzt auch tun. Ich möchte euch einladen, dass wir miteinander zu unserem Vater jetzt noch beten. Ich habe es vorne auf der Leinwand, dass wir es alle etwa gleich formulieren. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.